Willkommen bei Allzu Menschliches, dem Podcast für Humanwissenschaften, wo wir tief in die Zusammenhänge des menschlichen Lebens eindringen und von Geschichte über Politik, Philosophie oder Psychologie. Wir lassen hier wirklich gar nichts aus und fragen aus allen Perspektiven, wer oder was ist der Mensch und vor allem, warum tut er das, was er tut. Mein Name ist Marc Razzo aus Berlin. Ich bin Historiker und Museumspädagoge und bin heute hier am Start mit meiner letzten Folge unserer dreiteiligen Themenreihe zum Thema Computer. In den Folgen davor haben wir uns ja beschäftigt einmal mit einer technischen Zivilisationsgeschichte über Schlüsseltechnologien, die uns zum Computer geführt hat. In der letzten Folge ging es darum, wie die Computertechnologie durch das Wettrüsten im Kalten Krieg entstanden ist. Und in der heutigen Folge wird es darum gehen, wie Computer innerhalb der letzten 30, 40 Jahre von einer riesigen, gigantischen Spezialmaschine zu einem zivilen Massenprodukt werden konnten, das heute in jeder Wohnung steht und in jeder Hosentasche ist. Und um diesen spektakulären Siegeszug des Computers zu erklären, werden wir uns heute mit dem sogenannten Mooreschen Gesetz beschäftigen, also mit Moore's Law. Dieses Mooresche Gesetz besagt nichts anderes, als dass sich die Komplexität integrierter Schaltkreise in einem Mikrochip regelmäßig verdoppelt. Übersetzt heißt das so viel wie, dass sich die Rechenleistung eines Mikrochips alle 2 Jahre verdoppelt, und zwar zum gleichen Preis. So, aber was heißt das konkret? Oder was hat das für Folgen? Das kann man sich am besten daran verdeutlichen, indem man mal den allerersten Universalcomputer von 1946 mit einem heutigen Smartphone vergleicht. Dieser ENIAC, der erste Universalcomputer aus den 40er Jahren, hat umgerechnet etwa 7,3 Millionen US-Dollar gekostet, hat 27 Tonnen gewogen und er war in der Lage, so 5000 Rechenoperationen pro Sekunde zu vollziehen. Ein Smartphone dagegen aus dem Jahr 2016 kostete ein paar hundert Dollar, hat durchschnittlich 140 Gramm gewogen und war in der Lage, 30 Milliarden Rechenoperationen pro Sekunde zu vollziehen. Vor 80 Jahren konnte sich nur das amerikanische Militärcomputer leisten. Heutzutage haben selbst Obdachlose zumindest ein gebrauchtes Smartphone bei sich, das eine wesentlich höhere Rechenleistung hat als die allerersten Computer von damals. Die Rechenleistung ist also in den letzten 80 Jahren exponentiell angestiegen, während die Kosten dieselben geblieben sind oder sogar gesunken sind. Und dieser Mechanismus war die technische Grundlage dafür, dass wir heute eben alle einen Computer besitzen können. Und den technischen Hintergründen von Moore's Law wollen wir heute deswegen mal ein wenig auf den Grund gehen und uns dabei natürlich auch die Frage stellen, wird das Wachstum der Rechenleistung von Computern ewig so weitergehen und wo könnte das hinführen? In diesem Sinne viel Spaß bei der heutigen Folge. Die rasante Beschleunigung der technologischen Entwicklung ist ja ein Kernmerkmal der modernen Welt. Seit ungefähr der Entstehung der modernen Wissenschaft um das Jahr 1800 mit der Aufklärung hat sich die technologische Entwicklung rasant beschleunigt, vor allem im Vergleich zu den Jahrhunderten und Jahrtausenden davor. Denn seit der Entstehung der modernen Physik entstehen eigentlich so im Turnus von ungefähr 10 Jahren fast permanent neue Technologien. Also von der Glühbirne zum Telefon, dem Auto, den Flugzeugen und so weiter und so fort. Und all diese technischen Erfindungen entwickeln sich natürlich auch, werden immer effizienter und immer billiger. Was man zum Beispiel natürlich am Auto sieht, dass von einem Spielzeug für die Reichen innerhalb von ein paar Jahrzehnten zu einem Massenprodukt aufgestiegen ist. Aber das permanente, exponentielle Wachstum der Rechenleistung von Computern ist selbst im Vergleich dazu noch einmal drastisch beschleunigt. Denn die Entwicklung der Rechenleistung hat die Entwicklung von konventionelleren Maschinen wie Flugzeugen oder Autos weit in den Schatten gestellt. Flugzeugantriebe haben sich zum Beispiel seit dem Zweiten Weltkrieg technologisch kaum großartig weiterentwickelt. Und selbst Autos waren überhaupt nicht in der Lage, sich in einer ähnlichen Geschwindigkeit zu entwickeln wie die Rechenleistung. Denn in den 1990er Jahren zum Beispiel waren Computer bei einem gleichbleibenden Preis 100 Millionen Mal leistungsfähiger als die Rechner der 1940er Jahre. Wenn die Autosindustrie eine ähnlich rasante Entwicklung durchlaufen hätte, dann würden heute Autos nur noch 1/50 Cent kosten und mit Überlichtgeschwindigkeit fahren. Und das Geheimnis dieser rasenden Entwicklung der Rechenkapazität ist, wie gesagt, Moore's Law. Dieses Moore'sche Gesetz ist benannt nach Gordon Moore, dem Erfinder des integrierten Schaltkreises und dem Gründer der Computerfirma Intel. Ein integrierter Schaltkreis ist nichts anderes als ein Mikrochip, also eine elektrische Schaltung, die verschiedene elektronische Halbleiterbauelemente miteinander verbindet, wie Transistoren oder Dioden. Und diese Schaltungen werden eben auf so kleine, wenige Millimeter große Plättchen aufgeprägt, daher der Begriff Mikrochip. Also die technischen Erläuterungen wollen wir an dieser Stelle mal so simpel wie möglich halten. Aber um zu verstehen, wie Moore's Law funktioniert, wollen wir auf jeden Fall uns nochmal genauer angucken, was ein Transistor ist. Ein Transistor ist ein elektronisches Halbleiterbauelement, das zum Steuern von elektrischen Spannungen und Strömen konstruiert ist. Und die Rechenkapazität eines integrierten Schaltkreises oder dieses Mikrochips hängt jetzt entscheidend da ab, wie viele von solchen Transistoren und von anderen Halbleiterelementen in so einen integrierten Schaltkreis eingebaut werden können. Mitte der 60er, als Gordon Moore sein Gesetz formuliert hat, waren das erst wenige hundert solcher Transistoren, die auf so einen Computerchip gepasst haben, beziehungsweise auf so einen integrierten Schaltkreis. Solche integrierten Schaltkreise gab es damals erst seit ein paar Jahren, also Ende der 50er Jahre wurden sie erfunden, unter anderem auch von Gordon Moore. Aber bereits zu diesem Zeitpunkt, um das Jahr 1965, konnte Moore erkennen, dass sich die Anzahl der Transistoren, die auf einen so einen integrierten Schaltkreis draufgepasst haben, dass die sich sehr schnell vergrößern ließen. Das heißt, die Designer solcher Mikrochips machten bei der Vergrößerung der Rechenleistung solcher integrierten Schaltkreise permanente Fortschritte, die einem ganz bestimmten Muster folgten. Und dieses Muster sah schlicht so aus, dass sich alle 2 Jahre die Menge der eingebauten Transistoren verdoppelt hat, die auf so einen Schaltkreis draufpassen. Oder anders ausgedrückt, alle 2 Jahre hatte ein Mikrochip doppelt so viele Schaltelemente für die gleichen Produktionskosten. Also mehr Rechenleistung für das gleiche Geld. Und dieses Steigerungsmuster der Verdoppelung alle 2 Jahre sollte, so hat Moore prognostiziert, für sehr, sehr lange Sicht gelten. Also nicht nur für einen kurzen Zeitraum, wie ein Jahrzehnt oder ein halbes Jahrzehnt, sondern auf mehrere Jahrzehnte. Und damit sollte er Recht behalten. Und das Ergebnis war im Endeffekt ein exponentielles Wachstum der Rechenleistung. Ein exponentielles Wachstum der eingebauten Transistoren in einen Mikrochip. Wobei ein exponentielles Wachstum ein freies und unbegrenztes Wachstum ist, bei dem sich die jeweilige Bestandsgröße immer um denselben Faktor vervielfacht. Das klingt abstrakt, wird aber ziemlich schnell konkret, wenn man sich mal anguckt, was das für die Entwicklung der Menge an eingebauten Schaltkreisen bedeutet. Im Jahr 1972 haben zum Beispiel 3500 Transistoren in einen integrierten Schaltkreis gepasst. 1997 waren das schon 7,5 Millionen. Also innerhalb von 25 Jahren ein Wachstum von 3500 auf 7,5 Millionen. Die Ausgangszahl der Transistoren hat sich also mehr als verzweitausendfacht. Und zwar einfach nur durch den Mechanismus, dass die Zahl der Transistoren sich 25 Jahre lang alle 2 Jahre verdoppelt hat. So entsteht eben so eine exponentielle Wachstumskurve. Und so ist es seitdem weitergegangen mit der Verdopplung alle 2 Jahre. Also im Jahr 2021 passen sage und schreibe 50 Milliarden Transistoren auf einen einzigen Mikrochip. Das sind 333 Millionen Bauelemente pro Quadratmillimeter. Wie ist das möglich, fragt man sich natürlich. Und der konstruktionstechnische Hintergrund davon basiert, einfach erklärt, auf dem sogenannten photolithographischen Verfahren. Das ist das Verfahren zur Halbleiterherstellung. Und genau dieses Verfahren kann im Prinzip unbegrenzt weiter optimiert werden. Das bedeutet, bei den Trägersubstanzen der Halbleiter werden immer höhere Auflösungen erzielt, was wiederum bedeutet, dass die Größe der Transistoren und der anderen Schaltelemente kann immer weiter verringert werden. Und weil die Schaltelemente so einfach im Verlauf der Zeit immer kleiner werden, passen immer mehr in einen einzigen integrierten Schaltkreis. Klar, da denkt man sich natürlich sofort, okay, das kann jetzt aber auch nicht bis in eine Ewigkeit so weitergehen. Denn natürlich spätestens, wenn man bei Größen im atomaren Bereich angekommen ist, sind ja physische Körper nicht weiter reduzierbar. Und tatsächlich haben Computeringenieure bereits in den 1990ern vorausgesagt, dass Moore's Law irgendwann dazu führen wird, dass die Isolationsschichten der Transistoren irgendwann nur noch wenige Atome dick sind. Und ab da ist die Größe der Transistoren auch eigentlich nicht mehr weiter reduzierbar. Und aufgrund dieser Voraussage gaben sie auch in den 90ern schon eine Prognose dazu ab, wann dieser Punkt erreicht sein wird und ab wann Moore's Law ausläuft und die Rechenkapazität aufgrund der Transistorverkleinerung nicht mehr weiterführbar ist. Und dafür gaben sie als Zeitpunkt in etwa die Mitte der 2020er an. Wir befinden uns jetzt im Jahr 2021 und tatsächlich scheint diese Prognose jetzt auch einzutreten, denn die Wachstumsrate der Rechenkapazität von Mikrochips hat sich in den letzten Jahren tatsächlich schon deutlich verlangsamt. Das heißt, die Möglichkeiten von Moore's Law kommen jetzt gerade an ihr Ende. Und da fragen wir uns natürlich, was das jetzt mit dem rasanten Wachstum der Rechenkapazität von Computern? Und heißt das, dass sich in den nächsten Jahrzehnten Computer nicht mehr mit so einer rasenden Geschwindigkeit entwickelt werden wie in den letzten Jahrzehnten? Und die Antwort lautet nein. Alles deutet darauf hin, dass sich das exponentielle Wachstum der Rechenkapazität fortsetzen wird, und zwar obwohl Moore's Law nicht mehr gültig ist. Denn Computerspezialisten wie Ray Kurzweil oder Hans Moravec haben schon in den 1980ern entdeckt, dass das exponentielle Wachstum der Rechenkapazität kein Phänomen ist, das allein an die Mikrochip-Technologie gebunden ist. Sie konnten zeigen, dass schon mechanische Rechenmaschinen vor dem Mikrochip so ein exponentielles Wachstum ihrer Rechenleistung aufgewiesen haben. Und dieses exponentielle Wachstum wird höchstwahrscheinlich auch für die neuen technologischen Verfahren gelten, von denen in Zukunft die Entwicklung der Rechenkapazität abhängen wird. Und deswegen wollen wir jetzt nochmal einen kurzen Blick auf die Zukunft des Computers werfen, nämlich auf das sogenannte Quantencomputing. Also, was ist Quantencomputing und wie wird es in Zukunft wahrscheinlich dafür sorgen, dass das exponentielle Wachstum der Rechenleistung unaufhörlich weitergeht? Um das zu verstehen, ist es am besten, nochmal kurz zu besprechen, wie Computer bislang eigentlich rechnen, kodieren und programmieren? Sie tun das mit Hilfe von Bits. Das ist die kleinste Maßeinheit für Datenmengen. Und diese kleinste Maßeinheit besteht aus zwei Zuständen, nämlich 0 und 1. 0 und 1 sind die Grundlagen aller bisherigen Programmiersprachen, mehr nicht. Und dieser binäre Code basiert auf der Halbleitertechnologie. Denn was Transistoren und andere Halbleiter machen, ist im Prinzip erstmal nur Strom an und Strom auszuschalten. Und dieser Mechanismus lässt sich nutzen, um Informationen zu vermitteln. Nämlich, indem man einfach sagt, Strom aus bedeutet 0 und Strom an bedeutet 1. Und mit diesen An-Aus-Zuständen, die jeweils eine 0 oder eine 1 repräsentieren, lassen sich sämtliche Ziffern von 0 bis 9 als Code darstellen. Das heißt, eine bestimmte Abfolge von Einsen und Nullen ist eine 3, eine andere Abfolge ist eine 8 und so weiter. Und mit diesen durch 0 und 1 kodierten Ziffern lassen sich wiederum wesentlich komplexere Berechnungen anstellen und Informationen verschlüsseln. Das Ding ist dabei jetzt, weil ein einziger Transistor eben nur zwei Zustände kennt, 0 und 1, ist die Zahl der Informationen, die man mit einer bestimmten Zahl von Transistoren übermitteln kann, auch sehr begrenzt. Das heißt, mit 2 Bits zum Beispiel kann ich nur die Ziffern von 0 bis 3 kodieren. Und je mehr Informationen ich verschlüsseln und berechnen will, desto mehr Bits brauche ich. Und da aber nun mal ein Bit durch einen Halbleiter dargestellt wird, bedeutet das, dass die Rechenkapazität eines Schaltkreises nur erhöht werden kann, wenn man die Zahl der Transistoren immer weiter erhöht. Man erreicht erhöhte Rechenkapazität also durch ein quantitatives Wachstum der Halbleiter. Wie gesagt, auf einem einzigen Mikrochip sind heute 50 Milliarden Halbleiter. Und nur deswegen kann ich mit diesen simplen 0-1-Wechselzuständen so hochkomplexe Rechenoperationen machen, wie es heutige Computer eben können. So, wie gesagt, dadurch, dass Moore's Law jetzt ausläuft, lässt sich die Zahl der Transistoren ungefähr ab diesem Jahrzehnt nicht mehr beliebig weiter steigern. Das heißt, die Zahl der Bits lässt sich nicht weiter steigern. Quantencomputer, die jetzt gerade in der kritischen Entwicklungsphase sind, wollen das Wachstum der Rechenkapazität nun nicht mehr durch qualitatives Wachstum erreichen, durch immer mehr Bits, sondern durch quantitatives Wachstum. Das heißt, man will neue Typen von Bits einführen, die wesentlich mehr Zustände annehmen können als nur an und aus 0 und 1, nämlich sogenannte Qubits, also Quantenbits. So ein Qubit soll nicht nur zwei verschiedene Zustände darstellen können, sondern gleich mehrere und paradoxerweise sogar verschiedene gleichzeitig. Und die Anzahl dieser Zustände soll mit weiteren Entwicklungen der Quantenrechnertechnologie auch wieder exponentiell weiter steigen. Die Zahl der Informationen, die ein einzelnes Qubit kodieren könnte, würde rasend ansteigen. An der Umsetzung des Quantencomputing-Konzepts arbeiten verschiedene technologische Forschungseinrichtungen in aller Welt, aber auch die großen Hightech-Unternehmen wie Google oder Microsoft. Und die Grundidee dahinter ist es, die mikrophysikalischen Eigenschaften von Quanten zu nutzen. Also ein Quant ist ein kleinstes physikalisches Objekt, das durch den Zustandswechsel in einem bestimmten System erzeugt wird, meistens Energie. Und damit ihr mal eine grobe Vorstellung davon bekommt, wie auf dieser Grundlage Rechenprozesse ablaufen können, werde ich mal ein Verfahren dafür beispielhaft beschreiben, das gerade getestet wird und entwickelt wird. Bei diesem Verfahren werden Ionen, also geladene Atome, solche Ionen werden in einem ganz bestimmten Verfahren in magnetische und elektrische Felder quasi eingesperrt und dort festgehalten. Jetzt kann man mittels Mikrowellenstrahlung können solche Ionen in unterschiedliche Zustände gebracht werden. In sehr viele unterschiedliche Zustände und paradoxerweise auch in verschiedene Zustände gleichzeitig. Das ist eben typisch für dieses quantenphysikalische Phänomen, diese paradoxe Gleichzeitigkeit von verschiedenen Zuständen. Jedenfalls können in diesen verschiedenen Zuständen dann Zahlen oder Informationen kodiert werden, so wie auch bei 0 und 1. Und da es eben sehr viele mehr verschiedene Ladungszustände gibt, lassen sich eben auch sehr viel komplexere Informationen dort kodieren als in normalen Bits. Und diese Informationen können dann auch wiederum mithilfe von Mikrowellenstrahlung auch abgelesen werden und dann auch zum Rechnen verwendet werden. Also das mal so als grobe Erklärung. Bei dem konkreten Bau von einem Quantencomputer, der auf einem so einem Kodierungssystem beruht, sind natürlich noch diverse Hürden zu überwinden, und es hat in den letzten Jahren allerdings ja eine Reihe von entscheidenden Fortschritten auf diesem Gebiet gegeben, durch die sich jetzt schon ankündigt, dass das Quantencomputing diejenige Technologie sein wird, mit deren Hilfe das exponentielle Wachstum der Rechenleistung auch in Zukunft weitergeht. Und das wird natürlich enorme Konsequenzen haben. Zum Beispiel würden sich mit einem Quantencomputer sämtliche Verschlüsselungssysteme knacken lassen, mit denen wir heute unsere Konten und sonstige Daten geschützt halten. Man könnte hochkomplexe Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Molekülen simulieren, was zu revolutionären Durchbrüchen in der Biochemie führen wird und die Herstellung von vollkommen neuartigen Medikamenten ermöglichen kann. Und auch die Kreation hochkomplexer virtueller Welten und Simulationen dürfte durch das Quantencomputing einen großen Schritt näher rücken. Bestimmte Ideen dafür, wie Facebooks Metaverse-Konzept, haben ja gerade erst in den letzten Tagen für einiges Aufsehen gesorgt. Aber völlig unabsehbar sind dagegen natürlich auch die Konsequenzen, wenn sich die Möglichkeiten des Quantencomputing mit den Möglichkeiten des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz verbinden. Also Systeme des maschinellen Lernens beruhen ja bislang weiterhin auch auf dem einfachen 0-1-Code der Bitsprache. Und welche Möglichkeiten sich auftun, wenn Qubits eingesetzt werden, das gehört tatsächlich zu den dringendsten Fragen der Computerentwicklung der nahen Zukunft. Während ja eher konservative Prognostiker darauf beharren, dass es weiterhin keinerlei Konzept für so eine tiefe, menschenähnliche künstliche Intelligenz gibt und dass ihre Entstehung in naher Zukunft eigentlich weiterhin undenkbar ist. Währenddessen gibt es eben andere Koryphäen auf dem Gebiet, die, so wie Ray Kurzweil oder Jürgen Schmidhuber, die gehen dagegen davon aus, dass Computer um das Jahr 2050 eine menschenähnliche Intelligenz herausgebildet haben werden. Welche von den beiden Positionen die richtige ist, können wir heute natürlich nicht wissen. Aber man kann sich ja grob an das halten, was irgendein britischer Ingenieurswissenschaftler seinen Kollegen vor über 100 Jahren ins Stammbuch geschrieben hat. Er sagte nämlich, derjenige, der behauptet, etwas sei unmöglich, hat tendenziell Unrecht. Derjenige, der sagt, etwas ist möglich, hat tendenziell Recht. Langfristig gesehen stimmt dieser Grundsatz auf jeden Fall. Aber in der heutigen Zeit, wo die Rechenleistung der Computer immer weiter und immer schneller ins Gigantische und Astronomische wächst, stimmt er wahrscheinlich erst recht. Das war's dann heute mit unserer dritten und letzten Folge zum Thema Computer. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch, und bis zum nächsten Mal.